Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute auf die Sonneninsel nach Fehmarn. Mein heutiger Gesprächsgast ist Frau Dr. Beate Forstbach. Liebe Frau Dr. Forstbach, schön, dass Sie Zeit haben, hier im Podcast mitzumachen.
Ja, vielen Dank, Herr Hund. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute hier treffen.
Ja, manche haben sicherlich schon von Ihnen gehört, auch die vielen tollen Bilder vom Strand. Aber wer ist Beate Forstbach?
Ja, ich bin also Beate Forstbach, Jahrgang 1952 und ich lebe mit der Berner Sennenhündin Senta auf der Ostseeinsel Fehmarn. Ich schreibe und publiziere seit über 30 Jahren, bin Autorin von mittlerweile 21 Büchern, mit denen ich das Leben für die Leser etwas besser machen möchte. In den letzten 10 Jahren habe ich mehr als 500 Autoren und angehende Autoren begleitet, ihre einzigartige Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen. Ärzte, Professoren, Therapeuten, Coaches, Trainer, Musiker und andere erfahrene Menschen sind mit Spaß und Leichtigkeit gemeinsam mit mir ihren Weg des Erfolgs mit Herz gegangen. Durch mein exklusives 1:1 Mentoring-Programm und mein Teamwriting-Angebot schaffen es meine Kunden, ihren Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. In meinem eigenen Verlag für Bücher mit Herz, Edition Forstbach, den habe ich vor 8 Jahren gegründet hier auf Fehmarn. Da veröffentliche ich Literatur mit positiven Gedanken für ein positives Leben.
Das ist ja ein tolles Angebot. Aber was war der Auslöser für Ihre Veränderung?
Ja, ich bin früher im Schuldienst gewesen, war Studiendirektorin für Mathematik und Musik. Sehr engagiert, hab sehr, sehr viel eben mit meinen Schülern unternommen, besonders im Musikbereich, mit Chören, Orchestern und Big Band. Hab mich nach der Wende also auch im Verband der deutschen Schulmusiker sehr engagiert und für den Aufbau des Landesverbandes Brandenburg und die dortige Lehrerfortbildung, weil Lehrerfortbildung war mein großes Thema. Es entstand der Wunsch, halt junge Musiklehrer an den Hochschulen auszubilden. Und dazu musste ich zunächst promovieren, weil ich hatte halt ein sehr aktuelles Thema. Das war der fächerübergreifende Unterricht aus der Sicht des Faches Musik. Also über die Grenzen des Faches Musik hinaus zu unterrichten. Und da war ich an dem sehr traditionellen Gymnasium, wo ich war, war ich so die Einzige, die das machen wollte. Also schon der Begriff Projekt war schon irgendwie linkslastig in dieser Schulumgebung. Und ich hatte mal junge Referendare da von meiner Freundin aus dem Seminar und habe gemerkt, mit jungen Leuten geht das einfach viel, viel besser, diese Ideen umzusetzen. So kam eben die Idee, junge Musiklehrer auszubilden, habe dann mit der Promotion angefangen. Zunächst an der Musikhochschule Köln, wo ich auch studiert hatte und bin später zur Hochschule der Künste in Berlin gegangen, zu dem sehr unkonventionellen Pädagogen, Professor Rainer Winkel, der mich kennengelernt hatte und ich ihn. Und wir hatten uns beide überlegt, wie können wir Schule verändern für die veränderten Schülerinnen und Schüler der Zeit. Über dieser ganzen Situation bin ich krank geworden. So krank, dass ich in der Schule aufgehört habe. Ich wurde also sozusagen frühpensioniert. Und habe dann aber diesen Traum, Professorin zu geben, habe ich losgelassen. Aber ich habe meine Dissertation weitergeschrieben. Wir sind dann nach Bamberg umgezogen, wo also ein sehr, sehr schönes kulturelles Klima war. Wir sind auch wegen der Kultur dorthin gezogen, mein Mann und ich. Und ich habe dort meine Dissertation von 500 Seiten fertiggestellt, habe sie selber druckreif am Computer gemacht. Und ich glaube, das war so die Wurzel für meinen heutigen Beruf. Ich habe also gemerkt, boah, der Inhalt war interessant, aber so wie das gestaltet wurde, wie groß die Überschriften, wie breit die Ränder und so weiter, das hat mir unglaublich Spaß bereitet. Und ich habe mir dann Mac gekauft, wurde begeisterte Mac-Nutzerin und habe also auch dann ein sehr erfolgreiches Buch später geschrieben zum wissenschaftlichen Arbeiten am Mac, weil mir das einfach Freude macht, so mit diesen ganzen Programmen zu hantieren und schöne Bücher zu machen. Und die Dissertation wäre heute noch nicht fertig und dementsprechend auch nicht die 20 Bücher, die danach gekommen sind, wenn nicht mein Doktorvater damals gesagt hätte, also wenn Sie noch ein Wort mehr schreiben, nehme ich das nicht mehr an. Und dann habe ich das abgegeben. Mit 500 Seiten, das war, weiß gar nicht mehr genau, Ostern 2004, glaube ich, war das. Das war also schon ein gewaltiges Werk. Ich hätte schon dreimal promovieren können mit den drei Teilen dieser Doktorarbeit, aber ich konnte kein Ende finden. Also 10 Jahre hat das Ganze gedauert. Und ich habe dann 2005 schließlich im April diese Promotion gemacht mit Summa Cum Laude und es war dann auch mein erstes Buch und war sehr erfolgreich und daraus ist also mein heutiger Beruf eigentlich entstanden. Einerseits dieses Bücher machen, wo ich da den Spaß entdeckt habe damals. Andererseits aber auch anderen Menschen zu vermitteln, boah, schreib bloß keine 500 Seiten, schreib bitte keine 10 Jahre lang, schreib lieber mehrere Bücher. Ich hätte also jetzt 3 Doktortitel, wenn ich jedes Mal das abgegeben hätte. Und ich habe dann aus dieser Doktorarbeit halt noch 2 Fachbücher gemacht, was auch wieder sehr gut war. Das erste hatte, glaube ich, 280 Seiten oder so. Und dann habe ich noch das zweite Fachbuch nur geplant, also für die Schulpraxis einfach nur, weil das andere sonst zu dick geworden wäre. Und der Verlag sagte, die wollen das jetzt haben. Die wollen also nicht noch 3 Jahre warten. Dann habe ich noch ein Buch halt zum Projektlernen geschrieben. Das hatte dann nur noch 168 Seiten. Und ich hätte dann auch dann immer noch weitergemacht. Aber ich war dann irgendwie aus dieser Musikszene raus und habe dann hier angefangen und habe dann angefangen, einfach auch Bücher übers Leben zu schreiben. Zum Älterwerden, also das erste war halt ein Geschenk für meinen Doktorvater, zum 65. Geburtstag, über Lernen im Alter. Und ja, es hat mich total gereizt, selber Bücher zu machen bei diesen Books on Demand. Mhm. Da habe ich schon jahrelang immer geguckt und es war sehr, sehr teuer zuerst. Und es wurde dann immer preiswerter und immer einfacher. Und es war auch so ein Ereignis, wir sollten so, die Doktoranden sollten halt so einen Aufsatz schreiben über Lernen im Alter für unseren Doktorvater. Und da der sehr unkonventionell war und ich auch, deswegen mochten wir uns auch so gerne wahrscheinlich, habe ich dann so eine Geschichte geschrieben, ein Unterrichtsmodell mit meiner älteren Nachbarin in Bamberg, die also 20 Jahre älter war als ich. Und ich habe ihr Computerunterricht gegeben und sie hat mir Unterricht übers Leben gegeben. Ich habe also sehr, sehr viel erfahren über das Leben. Vor allen Dingen, als ihre Schwester dann starb, bin ich auf mein heutiges Lieblingsthema Gesundheit gekommen. Und dieses Unterrichtsmodell habe ich genommen und war natürlich für eine pädagogische Assistentin an einer Universität nicht sehr wissenschaftlich. Und die hatte dann meinen Aufsatz gekürzt um 2/3 für diese Festschrift, ohne mich zu fragen. Und dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, ziehe ich zurück und habe mein eigenes Buch gemacht innerhalb von 3 Wochen. Leben ist mehr, Lebenskunst lernen beim Älterwerden, hieß das, bei Books on Demand und wurde also genau an dem Geburtstag des Doktorvaters ausgeliefert. Ist dann tatsächlich auch 5 Jahre lang gelaufen, ganz erstaunlich. Und daraus ist dann auch so dieser Gedanke gekommen, ja, ich könnte einfach mal einen Verlag gründen. Das waren so die ersten Anfänge.
Wer waren aus damaliger Sicht die Unterstützer oder auch die Kritiker bei, ich sag mal, der Neuerfindung?
Also meine größte Unterstützerin und auch meine allerbeste Freundin war meine Mutter. Die war auch meine beste Kritikerin. Mhm. Also die hat mir Sachen gesagt, die hätte ein anderer niemals getraut. Sie hat mich aber so erzogen, sie war Jahrgang 21, sie hat mich so erzogen, dass eine Frau also auch ohne einen Mann auskommen sollte und auch sich nicht finanziell abhängig machen von einem Mann. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich 18 war und ja, meine Mutter hat also mir da sehr viel gegeben. Und als ich auf die Idee kam, zu promovieren, um an die Hochschule zu gehen, da war ich so Anfang 40, hat meine Mutter gesagt, ja, sie unterstützt mich, also indem sie zum Beispiel zu Hause für alles sorgte. Wir hatten zwei Wohnungen in einem Haus und ich musste halt immer nach Köln fahren mit dem Zug und zu Seminaren und so weiter. Meine Mutter hatte selber nämlich mit 42 noch einen Lehrgang gemacht. Das hieß damals Wiekätzchen in Nordrhein-Westfalen und ist dann Grundschullehrerin geworden in einem Einjahreslehrgang. Und das hat sie auch mit 42 und mit zwei Kindern geschafft. Ich hatte keine Kinder und sie hat mich also unterstützt. Sie hat mich auch natürlich kritisiert, klar. Was dann ganz furchtbar war, ich bin nicht fertig geworden, als meine Mutter gestorben war. Sie ist sehr plötzlich gegangen und das war meine größte Krankheit. Da ist auch meine Krankheit entstanden eigentlich. Und ich habe gesagt, ja, ich habe diese Dissertation noch nicht fertig. Und das war also ganz schlimm für mich, dass sie das nicht mehr miterlebt hat. Mein Mann kam dann aber zu diesem Zeitpunkt in mein Leben und der fand es ganz toll, dass er eine Frau bekommt, die also promoviert, weil das hatte er sich immer gewünscht, aber als Kriegskind konnte er sich das nicht erlauben, weil er war kriegsweise, seine Mutter war Floristin und hat dann ihm ermöglicht zu studieren, aber er konnte niemals promovieren und deswegen war er, glaube ich, stolzer als ich bei meiner Promotion damals. Ja, und mein Mann, ich werde es nie vergessen, den heißen Sommer in Bamberg, wo ich diese Dissertation fertigstellte, er saß in kurzen Hosen und Sandalen da, es war total heiß und er las diese 500 Seiten mussten ja Korrektur gelesen werden. Und man möchte ja, wenn man was geschrieben hat, immer jemand haben, der sagt, boah, hast du toll gemacht und alles so. Aber mein Mann saß da und las und las und sagte nichts. Und wenn er dann sagte, ich habe da mal eine Frage, da hätte ich ihn schon erwürgen können. Weil er hat immer genau die Schwachpunkte rausgefunden, die da natürlich waren in der Arbeit. Und dieses, ich habe da mal eine Frage, hat mich dann immer leider auf diesen Weg gebracht, ich müsste noch mal wieder was verändern. Er war aber auch mein größter Fan und er ist sicherlich auch heute noch stolz. Er ist jetzt seit fast 5 Jahren tot, aber sicherlich stolz, dass ich den Namen Forstbach halt in aller Welt bekannt mache.
Was war in der Veränderung Ihr belastendstes Problem?
Ja, das belastendste Problem habe ich mir jetzt im Vorgriff auf dieses Interview klar gemacht, war nicht diese Probleme mit Autoren und dies und jenes, was ich alles so hatte, sondern eigentlich ein ganz grundlegendes, ich hatte kein Anfangskapital. Mhm. Mein Mann und ich hatten ein gutes Einkommen gehabt als ehemalige Beamte und wir haben aber wegen der Krankheit meines Mannes hier dieses Haus gekauft und mein Mann war schwer pflegebedürftig, ich habe alles Geld reingesteckt und war nicht nur kein Kapital, sondern hatte auch Schulden sozusagen. Wir haben das Haus gekauft, weil das war einfach die beste Möglichkeit, für meinen Mann zu sorgen. Wir sind umgezogen, wir brauchten Pflegepersonal und ja, ich hatte alles ausgereizt und habe dann in dieser Situation einen Verlag gegründet mit ganz viel Engagement, aber ohne Geld. Und das war also schon schwierig und ich habe dann nachher gehört, es gibt sowas wie Gründungsdarlehen und hatte auch schon ein Gespräch hier mit der Sparkasse und gerade als ich es beantragen wollte, da starb mein Mann. Und ja, da hatte ich eigentlich ganz andere Sorgen, nämlich ich hatte hier ein Auto, ich hatte einen Hund, ich hatte ein Haus mit Garten, alles Dinge, die ich eigentlich vorher gar nicht haben wollte und die natürlich Geld kosteten. Und die Frage war, wie komme ich jetzt hier über die Runden? Und ja, und das ist also der Anfang von dieser, der Verlag war dann da 3 Jahre alt, der Anfang von dieser Erfolgsgeschichte, sag ich mal, die ich heute erzählen kann. Ja.
War für den Verlag jetzt eine neue Ausbildung, wobei ich denke mal, die Dissertation zu schreiben, war ja eigentlich schon eine Ausbildung oder eine Fortbildung oder eine Umschulung notwendig?
Also ich habe nichts Offizielles gemacht, ich habe auch keine Ausbildung zur Buchhändlerin oder Verlegerin oder so. Ich habe mir halt sehr viel selbst angeeignet, ich habe ja meine Dissertation selber gesetzt und einfach so, ja, ich gucke mir immer andere Bücher an, wie die das machen. Mhm. Das ist meine Methode und ich habe natürlich auch Bücher gelesen darüber, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Da gibt es ja sehr viele Anleitungen. Ja. Habe dann eben alles, habe mir Menschen gesucht, die das schon konnten, was ich wollte und habe mir auch Vorbilder gesucht. Zum Beispiel habe ich einmal von einem ganz großen Computerbuchverlag mit einem Menschen Telefonat gehabt, der hatte so eine Software für, also Verlagssoftware selber entwickelt. Mit dem hatte ich ein Gespräch, wie er das gemacht hat, und habe einfach immer alle möglichen gefragt. Auch bevor ich den Verlag gründete, habe ich ja so ein Computerbuch für einen Mac geschrieben. Da war ein ganz junger Verleger, und den habe ich gefragt, ob ich das überhaupt kann. Und der sagte, ja, zeigen Sie mal Ihre Word-Datei. Und dann sagte ich, ja, Sie können das. Und er sagte, gründen Sie Ihren eigenen Verlag, Sie schaffen das. Und dieses Sie schaffen das hat mich sehr stark motiviert, all die Jahre. Ich habe es doch hier ein bisschen umformuliert. Das hieß dann, du schaffst das, weil ich mich ja selber nicht sieze. Aber der hat mir sehr viel gegeben, und ich habe auch geguckt, wie es andere machen. Viele, viele kleine Verlage. Und als ich mich dann anfing zu trauen, bei diesem Books on Demand, es war dann nicht mehr so zu meiner Zufriedenheit, da habe ich mich angefangen zu trauen, zu gucken, wo andere Verlage drucken lassen zum Beispiel, und habe mit einem Verleger in Stuttgart telefoniert, von dem größten Barsortiment KNV, das war der Herr Rolf Blind. Das fand ich toll, dass der auf meine Anfrage sofort selber als Chef der Druckerei ans Telefon kam und sagte, Frau Forsbach, so wie Sie fangen viele Verlage an. Nach 2 Jahren sind die meisten kaputt. Und die, die nicht sich kaputt machen lassen, die werden groß und entwickeln sich. Und da habe ich damals beschlossen, das ist jetzt 5 Jahre her, das Gespräch.
Also mehr als 2 Jahre.
Ich hatte den Verlag da ja schon 3 Jahre, und ich hatte also ganz großes Problem mit Books on Demand. Und er hat mir das schönste Buchcover geschickt, das ich jemals hatte, nämlich professionell gemacht. Und ich habe gesagt, ich will zur zweiten Gruppe gehören. Und wir haben uns vor ein paar Wochen wieder getroffen, also wieder telefoniert, Herr Blind und ich, und er konnte sich noch genau an mich erinnern. Der war also, ich habe mich früher natürlich nicht getraut, da irgendwen anzurufen und sagen, ich bin jemand, ich habe also gar keine Ahnung, aber ich will einen Verlag machen. Ne? Und habe aber erfahren, dass eben diese ganz großen, die für mich damals ganz groß waren, ganz von großen Unternehmen, eben einem sehr geholfen haben. Ich habe mir dann auch ein Vorbild gesucht, nämlich die Luise Hay. Die hatte ich entdeckt über Therapeutin, hatte uns so einen Text Heilen mit Liebe zu Weihnachten geschenkt. Da lebte halt mein Mann noch. Und dann habe ich in dem Jahr, das war das letzte Lebensjahr meines Mannes, wo ich sehr, sehr viel innere Kraft brauchte, habe ich mir von Luise Hay all die Bücher gekauft. Zum Beispiel also Innere Kraft oder so ähnlich hieß das eine Buch. Da habe ich sehr viel von profitiert. Und es gibt ein kleines Büchlein, das ist für mich wie die Bibel, das heißt Du kannst es, von ihr. Und da habe ich dann entdeckt, Luise Hay hat mit 58 Jahren ihren Verlag gegründet mit einem Büchlein, Heile deinen Körper heißt das, und hat dann auch mit ihrer Mutter über Nacht dann diese Bücher verpackt, und daraus ist dieser Verlag entstanden. Luise Hay ist im letzten Jahr mit fast 91 gestorben, und Hay House, ihr Verlag, ist inzwischen der größte Selbsthilfeverlag in den USA. Und die habe ich mir einfach als Vorbild genommen, die Frau als Autorin, als Verlegerin und auch vor allen Dingen als Mensch.
Ja, so eine ganze Reise hat ja manchmal auch ein Knackpunkt oder ein Fehler. Wo würden Sie jetzt sagen, gab es in der Zeit auch Fehler, und was wäre vielleicht auch der größte, wenn es welche gab?
Oh ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und ich habe doch so einen schönen Spruch mit den Fehlern. Den habe ich aber, kann ich erst heute sagen, mit dem Abstand. Ich bin glücklich über jeden Erfolg, schäme mich nicht meiner Fehler, sondern mache beim nächsten Mal einfach bessere. Habe ich mal in einem Blogartikel zitiert. Aber erst im letzten Jahr, glaube ich, wo ich dann auch so gemerkt habe, es ist gut, Fehler zu machen. Aber ich habe immer zu klein gedacht, wie ich eben auch sagte, so große Leute von so einer großen Druckerei kann ich gar nicht anrufen. Mhm. Ich dachte immer, ich könnte das alles nicht selber und brauchte einfach für alles Berater, Mitarbeiter, habe mir Lektoren gesucht, Grafiker, Marketing-Experten und so weiter. Habe denen natürlich auch viel geglaubt und habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben, von dem, was ich eigentlich gar nicht hatte. Ne? Also das überflüssiges Geld habe ich das genannt, aber heute sagt man Lehrgeld dazu. Und ich habe dann dieses mit dem Erfolg mit Herz eigentlich so für mich geprägt, weil dieser alte Schulleiter, der ist letztes Jahr mit 95 gestorben, mit dem war ich immer noch in Kontakt, sehr gut befreundet. Er war auch mein Deutsch- und Englisch- und Philosophielehrer gewesen. Später halt mein erster Schulleiter, und der hat diesen Begriff, gehen Sie Ihren Weg des Erfolgs mit Herz, einfach geprägt, was ich jetzt auch für meinen Verlag und für mein Unternehmen genommen habe. Und ich habe jetzt gelernt, mir meine Wegbegleiter selber auszusuchen, habe mir mein Erfolgsteam zusammengestellt habe mir angewöhnt, auch was das Geld betrifft, einfach mit den entsprechenden Leuten einmal im Jahr mindestens ein Gespräch zu führen. Also früher habe ich das schlicht denen überlassen, mich nie interessiert und habe mich dann nur gewundert, wieso das nicht so klappte. Ne? Und bin erstaunt, was sich also aus diesem Erfolgsteam für neue, wunderschöne Kontakte wieder ergeben, auch über Facebook halt. Man hat ja als Verleger und ich mache ja eben dieses Autoren-Mentoring, hat man praktisch keine Kollegen. Ne? Mhm. Und habe dann festgestellt über Facebook mit einer Kollegin, haben oft ähnlich kommentiert, wir haben uns geschrieben und bis sie dann eines Tages sagte, soll ich nicht mal telefonieren, damit wir auch die Stimme mal hören. Und fand ich also, sie sagt, das hätte sie noch nie bei Menschen gemacht. Sie lebt also in Österreich und ich habe dann ganz spontan gesagt, ach, ich komme einfach mal vorbei in Salzburg. Weil Salzburg ist ja nicht gerade um die Ecke, aber ich war dann im Januar unterwegs zu meiner Mentorin nach Neustadt an der Weinstraße und gesagt, wir könnten noch in Salzburg mal ins Konzert gehen, weil da war gerade die Mozartwoche und das haben wir gemacht und es war ein wundervoller Tag, den wir zusammen verbracht haben und seitdem haben wir jetzt das ganze Jahr regelmäßig Kontakt, regelmäßig einmal im Monat Gespräche und solche Beziehungen erlebe ich also häufiger, seit ich auch Öffner bin und seit ich sage, ja, ich bin jetzt nicht hilfsbedürftig, ich kann viel, aber ich weiß nicht alles und ich mache halt viele Fehler. Ne? Und ich habe auch Probleme mit Kunden, mit Autoren, das hat jeder. Jeder hat irgendwas und es ist immer gut, wenn man jemand hat, der sagt, ja, ich habe so gemacht, wir machen das so. Und das habe ich halt lernen müssen. Ne? Ich war eben sehr erfolgreich im Schuldienst, war schon mit 34 Studiendirektoren, also das zweithöchste Amt der Laufbahn und habe immer alles gut und richtig gemacht, habe nie eine 6 geschrieben, nie eine 5 geschrieben in der Schule, habe meine Examina ganz toll gemacht, auch diese Promotion halt mit der höchsten Note. Ich war das gar nicht gewohnt, auch mal, dass es mal schief gehen könnte. Ne? Und heute finde ich das alles nicht mehr so schlimm. Ja. Also das war mein größter Fehler in der Veränderung und ich glaube auch, das ist, dass viele Menschen da auch einfach dran kaputt gehen. Ich war eine Autorin da, also sie möchte gern Autorin, die sagt, ich gebe meine Selbstständigkeit wieder auf. Ich sage, warum das denn? Ja, es kommt keiner. Ich sage, da müssen Sie was ändern. Als erstes würde ich diese Bezeichnung ändern, die Sie auf Ihrer Visitenkarte stehen haben. Habe ich also spontan was erfunden, ne? Wie sagt sie? Ja, ich sage, dann kommen schon gleich wieder welche, als wenn da das und das draufsteht. Statt irgendwie Heilpraktikerin für Psychotherapie. Da kommt natürlich keiner, ne? Also ich würde auch nicht hingehen. Aber und die war ganz erstaunt. Und das habe ich eben auch gelernt. Das lernt man nicht, wenn man Beamter ist, sondern nur, wenn man Unternehmer ist. Es geht, man fällt ganz tief und oh Gott, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Und mit einmal kommt wieder irgendwas Neues. Ne?
Ja.
Ja, und diesen Optimismus und diesen Mut will ich eigentlich, das ist meine Lebensaufgabe, auch weitergeben an andere. Mhm.
Nehmen wir mal an, heute Abend kommt eine gute Fee. Und diese Fee sagt, Beate, ich gebe dir die Möglichkeit, an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurückzuspringen. Wenn du jetzt Ja sagst, dann wachst du morgen genau an diesem Punkt auf. Aber du weißt nicht, was dazwischen gewesen ist. Was sagen Sie der Fee?
Ja, also da halte ich das mit meinem Mann. Der ist mal interviewt worden von meinem Doktorvater für eine Zeitschrift und hatte auf die Frage, was würden Sie anders machen, wenn Sie noch einmal leben dürften, hat er gesagt, nichts. Jo. Und das sage ich auch.
Dann gucke ich als nächstes, was haben Sie für Ressourcen vom Alten ins Neue mitgenommen?
Ja, also muss ich jetzt mal meinen alten Lehrer und Schulleiter zitieren. Also der kannte mich jetzt fast 50 Jahre, seit ich 13 war, glaube ich, war er zum ersten Mal mein Lehrer. Und er hat mir immer noch bis kurz vor seinem Tod, also 95, noch immer handschriftliche Briefe geschrieben. Er hat mal geschrieben, er freut sich über meinen Mut, auf diesem Weg des Erfolgs mit Herz weiterzugeben und hat dann gesagt, ich wäre immer schon sehr mutig gewesen, einfach was zu machen, was man noch nie gemacht hat. Ich wäre immer sehr fleißig gewesen, hat er gesagt, hätte aber eine große Begeisterung gehabt, auch die Schüler und Menschen halt mitzureißen mit der Musik und ich hätte immer diesen Glauben gehabt, dass es immer weitergehen wird und gut ausgehen wird. Ich habe eben diesen unerschütterlichen Optimismus, den ich, glaube ich, vermehrt erst entwickelt habe durch dieses Zusammenleben mit meinem Mann, der ja Kriegskind war und eben nicht so ein glücklicher, so eine glückliche Kindheit und Jugend gehabt hat, wie ich die gehabt habe. Ne? Mhm. Für uns, die nach dem Krieg Geborenen, diese, wie gesagt, Anfang, ich bin 52 geboren, wir sind einfach eine ganz glückliche Generation. Wir haben einfach überhaupt keine Probleme, keine Sorgen gehabt. Unsere Eltern haben nichts mehr erzählt vom Krieg. Aber so wie mein Mann, Jahrgang 37, der sagte dann immer, bei ihm wäre das so und so, ja, uns ist es ja nur gut gegangen. Und deswegen meckert man mehr und ist kritisch und alles. Und diesen Optimismus, den habe ich eigentlich gelernt von meinem Mann und nachträglich auch von meiner Mutter. Das kann ich ihr nicht mehr sagen, aber es ist also schon, ich habe mal einen Blog geschrieben über meine Mutter. Und ich bin jetzt wieder von einer Zeitschrift angesprochen worden, die wieder ein Interview machen mit mir, einen Artikel über, ja, weil die beeindruckt das so, dass ich sagte, meine Mutter wäre meine beste Freundin gewesen. Ne? Mhm. Und dieses Thema wird da jetzt auch wieder aufgegriffen.
Wenn es so rum ist, dann ist es gut. Wenn es die Mütter sagen, dass meine Töchter die besten Freundinnen sind, dann habe ich immer so meine Anfragen.
Ja, das ist ja heute eben so. So hat sich ja das sehr gewandelt, dass eben die Eltern gar keine richtigen Eltern mehr sind, sondern nur noch Freunde der jungen Leute. Und das bringt ja auch viele Probleme mit sich.
Absolut. Ne? Also absolut.
Ich bin, selber habe ich keine Kinder, aber ich habe so ein paar, ich sage mal, Ersatztöchter, so angenommene Töchter. Und da beobachte ich das eben auch immer. Ne? Und ja, ich mag es also auch nicht, wenn dann eine sagt, ja, du könntest ja die Oma sein von meinen Kindern und so. Nö, will ich nicht. Ich will eine gute Freundin sein. Und das ist eben, unsere Generation ist lieber Freund als Eltern. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Wenn Sie überlegen, was Sie heute beruflich machen, gab es sowas in der Jugend oder in der Kindheit schon mal als Idee?
Ja, also das ist ganz erstaunlich. Ich habe natürlich Bücher geliebt sehr. Meine Eltern hatten sehr, sehr wenig Geld, aber es gab immer viele Bücher. Bertelsmann Lesering war damals in 50er Jahren schon. Bin mit Büchern groß geworden, habe sehr, sehr gerne gelesen und auch unglaublich viel geschrieben immer, wo die Lehrer in der Schule dann immer sehr, also nicht besonders erfreut waren darüber. In der Abiturarbeit in Deutsch habe ich kein Papier mehr bekommen. Da mussten wir eine Abiturrede schreiben und die haben mir einfach kein Papier mehr gegeben, weil die wollten nicht so viel. Ich habe immer sehr viel und sehr gerne geschrieben. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht eigentlich, weil meine Berufung war ja die Musik. Ich wollte unbedingt Kindern und Jugendlichen die Schönheit der Musik nahebringen, habe ich ja auch verwirklicht. Und dann sind wir hier nach Fehmarn umgezogen, vor 8 Jahren war das. Und dann habe ich Kisten halt ausgepackt und habe ein kleines Büchlein gefunden, so im so Postkartenformat quer. Das heißt Ulmchen in den Bergen. Das muss ich so mit 8 oder 9 Jahren geschrieben haben, mit der Hand in Druckschrift. Das war also richtig eingebunden mit so einem Deckel, ich zeige es in jedem Seminar auch, mit so einem kleinen Pappdeckel, mit so einem Buchrand drauf, wie heißt das, Buchrücken draufgeklebt. Mhm. Den Titel draufgeschrieben, also vorne so ein Schmutztitel drin, dann Abbildungen und Seitenzahlen und das war mein erstes selbstproduziertes Buch. Also und ich denke mal, dass ich heute diesen Kindheitstraum von damals Bücher selber zu machen, einfach, dass der sich jetzt realisiert. Mhm. Und es war also dann noch erstaunlich, dass ich, seit ich hier im Norden wohne, eben Kontakt mit der Familie meines Vaters aufgenommen habe. Ich stamme ja aus Norddeutschland ursprünglich. Und mich dann erkundigt habe nach den Urgroßeltern, die in Tondern gelebt haben. Und da ist tatsächlich der Urgroßvater Verleger gewesen, hat in Tondern eine Druckerei gehabt. Die haben also bis in die 1960er Jahre noch Bücher veröffentlicht. Und da habe ich damals gesagt, ah, das liegt mir vielleicht in den Genen, was also meine Cousine überhaupt nicht glaubte, aber ich glaube daran.
Ich sag mal so, QED, wie es zu beweisen ist, ja. Welches Buch, bei Film, glaube ich, brauche ich das weniger zu fragen. Würden Sie empfehlen für Menschen, die in einer Veränderungssituation sind und möglicherweise noch nicht wissen, wie geht es weiter?
Ja, also ich habe seit Jahren, empfehle ich eigentlich nur ein einziges Buch, ein ganz großartiges, weil mein Mann und ich sind also Thomas Mann-Fans. Mhm. Thomas Mann hat ja hier nur auch in der Nähe von Fehmarn gelebt, in Lübeck. Wir haben natürlich das Buddenbrookshaus besichtigt, haben die neue und die alte Verfilmungen der Buddenbrooks. Und Buddenbrooks von Thomas Mann ist mein Buch, was ich also jedem empfehle, auch diese fantastischen Verfilmungen dazu, insofern also auch Film gleich dazu, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch in der heutigen Zeit immer wieder eine Rolle spielt. Es geht ja um den allmählichen Niedergang einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Über 4 Generationen. Und das Kardinalthema ist im Grunde dieser Gegensatz zwischen Bürger und Künstler.
Ja.
Und das, denke ich, ist im übertragenen Sinne mit Online-Marketing und was wir alles heute haben, auch noch ganz wichtig. Und diese klassische Literatur kann uns sehr, sehr viel geben.
Auf jeden Fall.
Also einfach mal, ich gucke den Film auch alle paar Jahre wieder, will jetzt auch mal wieder, wenn ich in Lübeck bin, in dieses Haus reingehen. Beim letzten Mal war der neue Film von dem, wie heißt der, Heinrich Brilleur, gerade gedreht worden, also schon ein paar Jahre her, da war dann das Weihnachtszimmer aus den Buddenbrooks da noch aufgebaut und da wird einem so richtig deutlich, diese alte Kultur, wie viel wir davon eigentlich noch in unserer heutigen Zeit auch haben.
Ja. Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die Sie gerne anderen weitergeben würden?
Ja, also ist ganz schlicht, also anfangen, durchhalten und niemals aufgeben, man sollte niemals seine Träume aufgeben.
Ja.
Ist also, finde ich ganz, ganz wichtig. Mein erstes Buch zum Schreiben hieß ja auch Der Traum vom eigenen Buch. Jetzt habe ich eine ganz beglückende jüngere Autorin, die sagt, am Anfang ist es nur ein Traum. Sabine Stolberger, Buch ist gerade erschienen. Also seine Träume soll man nicht mit ins Grab nehmen, sondern wirklich nicht aufgeben, sondern verwirklichen. Und ich habe da noch so ein Motto, das stammt eigentlich vom Reinhard May aus einem Lied, Fliegen kannst du nur gegen den Wind. Weil ich war halt früher häufig so jemand, der dann immer nur dagegen war. Und dadurch habe ich mich total entwickelt. Durch diesen Gegenwind, den ich von überall bekommen habe, konnte ich erst meine eigenen Kräfte entwickeln, habe ich immer gedacht, habe ich auch entwickelt. Aber inzwischen bin ich ja ein bisschen älter geworden und habe also gelernt, es ist manchmal auch ganz gut zu berücksichtigen, dass man also auch ein bisschen Rückenwind manchmal ganz gut gebrauchen kann beim Fliegen.
Zumindest beim Gleiten daher.
Ja, genau.
Manche haben in dem Podcast auch ein Goodie angeboten. Und jetzt frage ich natürlich eine Verlegerin, die hat sicherlich doch ein Buch zu Hause stehen. Wahrscheinlich nicht nur ein Buch. Gibt es irgendwie ein Goodie, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich gerne anderen einfach mal einen Anstoß, wenn die sagen, das hat mir gefallen, da möchte ich einfach mal mehr Input hören oder mehr Input lesen. Haben Sie da eventuell was?
Ja, ich habe ja gerade vom Traum erzählt. Also mein erster Ratgeber heißt Der Traum vom eigenen Buch, wie Sie ihn verwirklichen können. Mhm. Und da würde ich einfach, 3 Exemplare als Geschenk anbieten. Mhm. Für diejenigen, die mir als Erste schreiben nach dem Podcast. Das würde ich mich sehr freuen. Und ich habe eben etwas im Hinblick auf diesen Hoodie noch mir ausgedacht, weil ich hatte immer so ein Seminar, einmal Der Traum vom eigenen Buch und dann aber auch Bücher schreiben mit Herz, was eigentlich auch mein Motto ist heute, dieses Buch mit Herz. Ich habe also einen Online-Workshop konzipiert. Der heißt also Bücher schreiben mit Herz, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Ich habe den jetzt online gestellt, nachdem ich keine Präsenzseminare mehr auf Fehmarn veranstalte. Das letzte war jetzt im Oktober. Sondern ich möchte einfach Menschen in der ganzen Welt Möglichkeit geben, das zu machen. Und zwar ist das also ein ganzes Paket, dieser Online-Workshop. Also einmal das Buch, Der Traum vom eigenen Buch, bekommt man auch dazu zum Lesen, halt nach Hause geschickt. Dann gibt es ein Webinar von und mit mir, was man aber jederzeit halt im Internet abrufen kann, 60 Minuten. Dann gibt es 10 so E-Mails mit Aufgaben zu Bücherschreiben und einem Workbook. Und das ganz Besondere ist eben nochmal am Ende, wenn man das gemacht hat, es gibt dann 30 Minuten Telefoncoaching, wo man also direkt mit mir sprechen kann. Und wenn man Spaß hat, kann man auch mit mir weiterarbeiten. Diesen Workshop habe ich jetzt brandheiß und neu konzipiert. Der kostet 297 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Habe einen Einführungspreis bis zum Ende Dezember 2018 von 197 Euro. Und für alle, die jetzt hier zugehört haben, biete ich den an für nur 147 mit dem Stichwort, wie war das, Stille Zeit Podcast.
Genau.
Also 147 Euro statt demnächst 297, ein umfangreiches Paket für alle, die noch davon träumen, ein Buch zu schreiben, die aber vielleicht auch schon eine konkrete Buchidee haben oder auch Menschen, die schon mitten dabei sind, ihr Buch zu schreiben. Also ich kann jeden unterstützen und ein kleines Stückchen weiterbringen. Das ist mein Angebot.
Das ist toll, das gebe ich gerne weiter, beziehungsweise ich werde es nachher verlinken. Dann würde ich zum Schluss noch die Homepage unten drunter setzen, damit jeder auch ihre Homepage findet. Und ich sage einfach mal ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Hund, für das interessante Interview und hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf die Reaktion.
Ja, ich auch.